Wir lesen heute die ersten 6 Verse des 5. Kapitels aus dem Jakobusbrief unter der Überschrift Warnung vor falschem Reichtum. Ich lese zunächst einmal aus der unrevidierten Übersetzung und dann nochmal aus der revidierten. Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind mottenfräßig geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet, und sein Rost wird euch zum Zeugnis sein und wird euer Fleisch fressen wie ein Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Arbeiterlohn, die euer Land eingeerntet haben, der von euch abgebrochen ist, der schreit, und das Rufen der Ernter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt wohlgelebt auf Erden und eure Wollust gehabt und eure Herzen geweidet am Schlachttag. Ihr habt verurteilt den Gerechten und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Bevor ich das noch einmal aus der revidierten Übersetzung lese, möchte ich noch darauf schon eingehen, dass ja der Jakobusbrief also auf die Praxis des Glaubens eingehen möchte und davon spricht. Probiert werden soll bei uns durch allerlei Anfechtung, ob 5 Dinge in unserem Leben feststehen beziehungsweise so gelebt werden, wie es Gott gefällt. Denn am Anfang heißt es gleich im 1. Kapitel, dass die Anfechtung etwas hervorbringen sollen, nämlich die Wahrheit des Glaubens, die Festigkeit des Glaubens. Der Glaube soll bewährt sein. Das ist der eine Punkt. Wie tief, wie fest ist unser Glaube? Das zweite ist, wie ist es mit unserer Geduld bestellt? Wird hier geschrieben. Und das dritte, wie sieht es mit unserer Erkenntnis und Weisheit aus Gott aus? Wie groß, wie stark ist sie? Die Anfechtungen sollen das hervorbringen, sollen unsere Grenzen zeigen, damit wir erkennen, wo wir stehen und wo wir stehen sollten. Und das vierte, wir sollen unseren Standort erkennen in Christus. Wer niedrig ist, der rühme sich seiner Höhe. Das heißt, was bin ich in Jesus? Das soll hervorkommen. Und das fünfte soll durch die Anfechtung zur Glaubenspraxis werden, nämlich die Prüfung darüber, wie gehe ich mit den materiellen Gütern um. Wie stehe ich zu dieser materiellen Welt? Was ist dort die Priorität? Wie kann ich Reichtum haben, ohne dem Reichtum zu verfallen? Wie viel wert sind mir die materiellen Güter im Verhältnis zu dem Leben mit Gott? Das sind die 5 Punkte, die durch mancherlei Anfechtungen immer wieder neu beleuchtet werden sollen, damit wir nicht in einen persönlichen Irrtum verfallen, wo wir meinen, wir stehen schon fest und sind dabei am Wackeln und Fallen. So sagt es die Schrift auch, wer da glaubt, dass er steht, soll zusehen, dass er nicht fällt. So, jetzt lese ich diese 6 Verse noch einmal. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in der letzten Zeit. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Wenn hier nun auch die Gläubigen angesprochen werden, die mit materiellen Gütern gesegnet sind, dann ist das nur diese eine Seite, ist aber zugleich auch eine Aufforderung an alle anderen, mit ihrem vermeintlichen Reichtum, Reichtum ist ja relativ, richtig umgehen zu sollen. Wenn einer vielleicht 1.000 Euro auf der Sparkante hat, ist das für ihn viel. Im Verhältnis zu einem anderen, der vielleicht Hartz-IV-Empfänger ist und der von der Hand in den Mund lebt. Ist das viel? Ist der reich? Der hat noch 1.000 Euro übrig auf der Kante. Ein anderer empfindet sich reich, wenn er 10.000 oder 100.000 hat und mehr. Also ist ganz relativ. Hier wird Reichtum nicht an der Größe des Maßes des Geldes angesetzt, sondern an der Beziehung dazu. Welche Beziehung habe ich dazu als Kind Gottes? Werde ich davon bestimmt oder bleibe ich bestimmt von der Gemeinschaft mit Jesus, der gesagt hat, sorget nicht für den nächsten Tag? Das scheinen ja doch große Gegensätze zu sein. Und nun stehen wir immer wieder in der Aufforderung, wofür entscheiden wir uns? Ist unser Herz sorglos im Glauben an den Herrn und sein Wort? Oder beschäftigt sich unser Herz mit den materiellen Dingen, die uns Sicherheit bieten sollen? Materieller Reichtum wird hier gesagt, im Jakobusbrief, aber auch an vielen anderen Stellen, trägt nicht. Kann ja von heute auf morgen Bankencrash und so weiter null und nichtig sein. Die Älteren wissen das auch von der Inflationszeit. Ist nichts mehr wert. Da geht man mit einem ganzen Koffer voll Scheine los, um nur ein einziges Brot zu kaufen. So wenig wert ist das Geld gewesen, ja? Man rechnete in Millionen und die Millionen waren nichts wert. Äußerer Reichtum trägt nicht. Häuser können plötzlich einstürzen. Durch Katastrophen, alles weg. Das erleben wir ja oder hören wir ja durch die Nachrichten, dass Menschen plötzlich vor dem Nichts stehen. Es ist nichts Verlässliches hier in dieser Welt. Deswegen sollen wir als Kinder Gottes den Versuchungen widerstehen, erneut unser Leben auf die irdischen, vergänglichen Güter zu stützen. Dass wir nur zufrieden sind, wenn wir eine materielle Sicherheit empfinden. Jesus Christus ist unser Leben geworden und er ist allein unsere Sicherheit. Sicherheit für den einzelnen Tag, für den Tag des Lebens, den wir heute haben. Ist er unsere Sicherheit? Ob wir den morgigen noch auf dieser Erde erleben, wissen wir ja gar nicht. Aber sollten wir das, ist er morgen für den einen Tag unsere Sicherheit. Und zwar sein Wort ist Sicherheit, weil er zugesagt hat, uns nicht zu verlassen noch zu versäumen. Und das sollen wir als Kinder Gottes viel mehr in unserem Herzen bewegen, als eben die äußeren, sicheren, scheinbar sicheren Dinge der Welt. Wir können, und das will ich auch dabei sagen, manche lehnen das vielleicht ab, als Kinder Gottes sehr reich sein. Wir dürfen sehr reich sein. Ich freue mich sogar über die Brüder, die Millionäre sind. Und ich sehe zugleich, dass sie mit diesen Dingen umgehen können. Ich könnte wahrscheinlich nicht damit umgehen. Vielleicht würde ich größenwahnsinnig werden, wenn ich das wäre, ja, Millionär, und würde dann zusehen, dass ich das irgendwo für mich einsetze. Aber es gibt Brüder, die können Millionäre sein und können mit den Dingen wunderbar umgehen. Die hängen ihr Herz gar nicht dran. Sie können damit Gutes tun. Sie können anderen Leuten Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Ist ganz wunderbar zu sehen. Also ein Christ kann reich sein. Er darf es haben, aber der Reichtum soll ihn nicht haben. Wir sollen auch nicht nach Reichtum trachten, reich werden zu wollen, sondern uns an dem bescheiden, was Gott uns zulässt. Denn wer nach Reichtum trachtet, verfällt in schädliche Wünsche und Lüste. Er gönnt sich Dinge, die ihn nicht fördern im Glauben, sondern die ihn abhalten. Ja. In 1. Timotheus 6 lesen wir dazu, der Apostel Paulus hat das hier über Timotheus auch den Gläubigen mitgeteilt. Die Frömmigkeit ist ein sehr großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Das ist ein schwerwiegendes Wort. Wir wissen, dass das für viele Menschen schwer ist, sich genügen zu lassen. Dass sie einfach mit dem, was sie haben, auskommen wollen. Sie wollen immer mehr haben, weil sie sich Wünsche erfüllen möchten, von denen sie sich erhoffen, dass diese Wünsche ihr Leben qualitativ besser machen. Aber wohl dem, die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn bei dem, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. Wir merken, dass manchmal auch dem Menschen selbst die Kleidung fehlt. Deswegen haben ja Geschwister jetzt auch etwas hier zur Stadtmission gebracht für die Obdachlosen. Das machen wir auch weiter so, nicht? Die geringsten Dinge. Aber wo wir das haben, haben wir eigentlich schon alles. Brauchen wir gar nicht mehr. Daran sollen wir als Kinder Gottes erinnert werden. Das ist eigentlich bereits genug. Denn die da reich werden wollen, die noch mehr haben wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Das ist die Aussage von Gottes Wort. Also, Reichtum hat keine Tragkraft. Das Notwendige lässt Gott uns zukommen. Und wir kriegen manchmal mehr, um auch noch zu teilen, um noch mitzuteilen. Denn Geldgier, steht auch hier, ist eine Wurzel alles Übels. Da fängt alles Schlechte an. Wer mehr haben will, als er von Gottes Wegen bekommt, da fangen die Schwierigkeiten an. Wir haben ja hier im Jakobusbrief gelesen, dass sogar Glaubensbrüder auf Kosten anderer reich werden wollten. Sie haben andere für sich arbeiten lassen und haben ihnen den versprochenen Lohn nicht gegeben, damit sie selber reich werden. Das kann passieren, wenn man sich wieder auf das Irdische konzentriert. Und im Psalm 62 steht auch, es kann ja passieren, manch einer macht eine Erbschaft, hat er gar nicht mit gerechnet, kriegt plötzlich viel Geld. Fällt euch Reichtum zu, dann hängt ja nicht euer Herz dran. Ja nicht euer Herz dran. Wir haben ja manche Berichte gehört, auch von solchen, die Glücksspiel gespielt haben im Lotto und da haben sie eine halbe Million oder Million gewonnen und die wussten gar nicht damit umzugehen, haben ihr Herz daran gehängt und sind schlussendlich ärmer gewesen später als zuvor. Ja, weil sie von diesem Geld so angezogen waren und sich dort plötzlich Dinge leisteten, die sie gar nicht bearbeiten konnten und ging nachher aus dem Ganzen mit Schulden hervor. Denn wem viel gegeben ist, so sagt der Herr Jesus, von dem wird auch viel verlangt. Wer also auch Reichtum hat, der muss sehr viel Rechenschaft darüber ablegen. Der kann nicht einfach so spontan mit diesem Reichtum umgehen nach seinem Gutdünken, sondern er muss dafür Rechenschaft ablegen. Was hast du mit deiner Million gemacht? Wie hast du sie eingesetzt? Ja? Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel Rechenschaft gefordert. Es wird also die Frage gestellt, was hast du mit deinem Gut, mit deinen Gütern getan oder willst du damit tun? Hast du damit für den Herrn gelebt? Hast du sie als Geschenk aus Gottes Hand genommen und somit also auch für das Leben mit Gott, dein Leben mit Gott eingesetzt? Oder waren diese Dinge einfach nur aus Eigennützigkeit und Selbstsüchtigkeit angezogen worden und verbraucht worden? Im Buch der Sprüche steht in Kapitel 11, Vers 28, wer sich auf sein Reichtum verlässt, der wird untergehen. Aber die Gerechten, die sich also auf den Herrn verlassen, werden grünen wie ein Blatt. Die werden grünen wie ein Blatt. Das heißt, da kommen also dann wieder die Zusagen Jesu zum Tragen. Sorgt euch nicht für den morgigen Tag. Du wirst grünen wie ein Blatt. Aber wenn du dich verlässt auf deinen materiellen Reichtum, dann wirst du damit untergehen. Denn dieser Reichtum verfault. Er wird von Rost gefressen. Er geht unter und derjenige, der sich darauf verlässt, mit diesem Reichtum. In Prediger 5, Vers 9 steht, wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. Wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Darum, jetzt verstehen wir auch, warum der Herr so sagt zu den Zuhörern, zu den Jüngern, was würde es helfen dem Menschen, wenn er die ganze Welt, den ganzen Reichtum gewinnen könnte und nähme doch Schaden an seiner Seele. Also es wird einfach deutlich gesagt, Kinder Gottes sollen die Prioritäten ihres Lebens nie mehr auf das Äußere legen, sondern auf die Gemeinschaft mit ihrem Erlöser, mit dem, der sie errettet hat von Sünde und Tod. Unrecht gut hilft ohnehin nicht, so wie wir es hier gelesen haben, dass viele auf einem krummen Wege sich Güter angeeignet haben. So in unserem Text, Reichtum auf Kosten anderer. Da sagte mir dann ja manch einer schon mal, du weißt ja, wenn du in die Gemeinde kommst, in eine christliche Gemeinde, wirst du mal erst gefragt, was du kannst, damit man dich dann gleich einsetzen kann für die Arbeiten, die die Einzelnen nötig haben, die sie nicht bezahlen wollen. Ach du kannst mit Holz umgehen, du weißt, ich habe einen Stuhl, der wackelt und so, kannst du dich nicht mal leimen und so, ja. Nicht? Also das heißt, man spioniert gleich aus, was der andere für Gaben hat, damit man ihn für sich einsetzen kann, für nulle Wehr. Ja. Das soll nicht die Gesinnung sein, aber das wird hier angesprochen im Jakobusbrief, dass das viele leider so gemacht haben. Gott ist ein gerechter Richter über den Elenden, über den Armen, über den Schwachen, über den Bedrängten. Schon in Mose, 5. Mose 24, spricht der Herr darüber, dass er auf die Elenden schaut, wie es ihnen geht, und dass die nicht zu Schanden werden dürfen, sonst ist das Gericht über die, die ihnen Not bereiten, schon vor der Tür. 5. Mose 24, Vers 14 lese ich mal. Dem Tagelöhner, der bedürftig und arm ist, sollst du seinen Lohn nicht vorenthalten. Er sei von deinen Brüdern oder ein Fremdling, die in deinem Land und in deinen Städten sind, sondern du sollst ihm seinen Lohn am selben Tag geben, dass die Sonne nicht darüber untergehe, denn er ist bedürftig und verlangt danach, damit er nicht wieder dich den Herrn anrufe und es dir zur Sünde werde. Also, hier ist bereits schon diese geistliche Regel angesagt, nutze nicht jemand für dich aus und lass ihn nicht im Elend stecken, sondern wenn er für dich dient und du bist mit ihm eins geworden, so wie es in dem Gleichnis war um den einen Groschen im Weinberg, dann gib ihm den auch, bevor die Sonne untergeht. Ja? Das ist also sehr wichtig im Verhalten der Kinder Gottes. Ansonsten spiegeln sie die alte Art wieder, dass sie mehr auf die materiellen Dinge ihr Vertrauen setzen als in den lebendigen Gott. Die Bruderliebe ist auch hier absolut zu üben. Gemeinde Jesu ist auf Geben und nicht auf Nehmen ausgerichtet. Der Apostel Paulus, bevor er ja dann später nach Rom reiste, er hatte nochmal auf dem Wege eine Gemeinde oder Gemeindeältesten zu sich gerufen, Apostelgeschichte 20, und zwar die aus Ephesus, und hat ihnen gesagt, ich habe euch das mitgeteilt, so wie es der Herr Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Haltet euch daran, gebt, erwartet nicht das Nehmen, sondern der Herr wird für das Seine sorgen. Seid von der Gesinnung auf Geben ausgerichtet, nicht aufnehmen. Natürlich, wer was gibt, muss auch zuvor genommen haben, sonst hat er nichts zu geben. Aber die Gesinnung soll nicht aufnehmen, sondern auf Geben ausgerichtet sein. damit das Auge offen bleibt und das Herz offen bleibt für die Armen und Elenden. Wer dies tut, der wird auch gesegnet vom Herrn. So konnte David sagen im Psalm 37, Vers 25, er brachte da seinen Erfahrungswert, den geistlichen Erfahrungswert hervor, wenn man in dieser Gesinnung steht, Gott zu gefallen und die Gesinnung des Gebens und nicht des Nehmens zu haben. Er schreibt hier in Vers 25 und weitere, ich bin jung gewesen und alt geworden. Ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Der Gerechte ist allezeit barmherzig und leiht gerne, und sein Geschlecht wird zum Segen sein. Also ein geistlicher Erfahrungswert. Für den Nächsten da sein heißt, Gott ist für mich da. Er verlässt mich nicht. Ich habe noch nie den Gerechten verlassen, noch seine Kinder um Brot betteln gesehen, weil sie immer gegeben haben. Und das ist ja auch ein Erfahrungswert, den wir als Kinder Gottes oft machen. Manchmal hat man das Letzte gegeben und plötzlich und wusste nicht, wo Neues herkommt. Und dann kam aber kurze Zeit darauf Neues und man ging weiter. Also da könnten wir viele Zeugnisse ansetzen. Meine Mutter hat mir das auch oft erzählt, dass sie sogar dann manchmal, weil sie den Aufruf verspürte, ganze Portemonnaie in den Kollektenkorb reingeworfen hat und wusste nicht, wie es weiterging. Und zwei Tage später kam dann mit der Post plötzlich doppelt so viel Geld ins Haus, ohne dass sie das zuvor wusste. Weil eben das Herz auf das Werk des Herrn ausgerichtet sein soll. Durch den Propheten Jeremia wird auch geschrieben, dass Rechenschaft abzulegen ist über das anvertraute Gut, beziehungsweise wie man damit umgeht. In Jeremia 17, ab Vers 9, da heißt es so, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wie ein Vogel, der sich über Eier setzt, die er nicht gelegt hat, so ist, wer Unrecht gut sammelt. Denn er muss davon, wenn er es am wenigsten denkt und muss zuletzt noch Spott dazu haben. Also auch hier wird gesagt, dass wenn jemand nicht richtig mit dem materiellen Gut umgeht, es letztlich ganz plötzlich verlieren wird und auch noch Unsegen ihm nachläuft. Darum ist also die wichtige Mahnung zu beherzigen, wie sie der Apostel Paulus auch im Römerbrief sagt, in Römer 13, Vers 8, seid niemand nichts schuldig, als dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Seid niemand nichts schuldig. Also hier ist jetzt gar nicht mal nur die Wesensart gemeint, die natürlich auch, dass wir nicht schuldig am Nächsten werden, sondern auch materiell nichts schuldig sind dem Nächsten. Wir sollten sehr darauf achten. Also wie in diesem Beispiel hier im Jakobusbrief, wo ja doch diese Chefs schuldig wurden an den Arbeitern, an den Mitarbeitern. Sie haben ihnen das nicht gegeben, was ihnen zustand. Seid niemand nichts schuldig. Kinder Gottes werden aufgefordert, weder über ihre Verhältnisse leben zu dürfen, noch auf Kosten anderer höhere Lebensverhältnisse zu erstreben oder anzustreben. Auch Schulden zu bezahlen, die man noch hat oder gemacht hat. Unrechtmäßig angeeignetes Gut wieder zurück zu erstatten. Kinder Gottes sollen frei sein, frei in der Gebundenheit an Jesus Christus, um aus seinem Vermögen heraus leben und handeln zu können. Das ist eine Freiheit, die die Menschen in der Welt nicht kennen. Sie sind nur fixiert auf das materielle Leben. Sie kennen nichts anderes. Und ich habe, glaube ich, neulich mal so eine bisschen provokante Frage gestellt. Das kann man sich ja persönlich dann auch stellen. Was würde ich sagen im Herzen, wenn ich keine Rente mehr kriege? Wenn ich kein Gehalt, Monatsgehalt kriege, würde ich dem Herrn auch noch danken? Oder würde ich völlig verzweifeln? Das sind so individuelle Fragen, die man sich stellen kann, um festzustellen, wo das Herz ist. Trägt mich dann noch mein Glaube an Jesus oder ist dann alles vorbei? Nicht? Verstehen wir, wozu wir herausgefordert sind? Wir sollen Gott die Ehre geben in allem. Und zwar nicht nur in Gedanken, sondern auch im praktischen Verhalten. Es sind falsche Hoffnungen, wenn man sich auf das Äußere verlässt, falsche Hoffnungen in den letzten Tagen. Jakobus sagt hier, ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. In Matthäus 24 spricht Jesus, nur wer beharrt bis ans Ende, auch in den letzten Tagen an mir festhält, der wird selig. Die letzten Tage können sehr schwere Tage werden, sehr angefochtene Tage. Ich habe so manchen Bericht gelesen, auch was so in unter dem Deckmantel der Religiosität alles geschieht. Da gibt es viele Bewegungen, die kommen ja aus Amerika zum größten Teil, wo man einfach sagt, die Christen sollen das Reich Gottes hier auf Erden zunächst schaffen, damit Christus wiederkommt. Er kann nicht wiederkommen, solange die Christen diesen Boden nicht bereitet haben. Und vieles andere mehr kann man dort lesen. Es gibt schwierige Zeiten. Vielleicht gibt es Verbote, es wird ja von einem gewissen Fundamentalismus gesprochen, derer, die sich auf das Wort Gottes verlassen. Es wurde deutlich und öffentlich schon mal deutlich gesagt, dass offenbar die Bibel umgeschrieben werden muss. Einfach weil da Passagen drin sind, die nicht mehr für unsere heutige Zeit gelten. Zum Beispiel, dass man Kinder etwas straff erziehen kann. Ein Klaps geben ist verboten heute. Die Bibel sagt es, also kann man der Bibel aber nicht mehr glauben. Man muss diese Passagen rausnehmen. Die Bibel wird als ein Buch diffamiert, das nicht mehr in unsere Zeit passt. Und somit die Leute auch, die sich darauf verlassen. In dem einen und in dem anderen. Es sind schwere Zeiten, die auf uns zukommen, aber wir sollen auch in den schweren Zeiten, in den letzten Tagen uns nicht verlassen auf das Angebot der Welt, sondern weiter auf den lebendigen Gott. Jakobus sagt, ihr Reichen, ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. In den letzten Tagen. Es wird ja sogar gesagt, manchmal sprechen mich sogar Glaubensbrüder an und sagen, na, wir müssten mal unsere Geldreserven überdenken, ob wir nicht Silber oder Gold kaufen sollten. Unsicherheit wird gesät. Du kommst nicht durch, wenn du das nicht machst. Du musst das Angebot der Welt nutzen, damit du weiterkommst. Nein, Jesus ist unsere Garantie, nicht Gold und Silber dieser Welt. Das praktische Glaubensleben, der Hingabe an Jesus Christus, und das ist das Ziel des Widersachers, soll durch materielles Wohlleben und Sicherheit in den letzten Tagen zunichte gemacht werden. Also der Teufel möchte gerne, dass Christen nicht mehr das Zeugnis weitergeben können, dass sie sich auf Christus verlassen können. Christus kann man nicht verlassen. Wir können an ihn glauben, aber verlassen können wir uns nicht mehr auf ihn. Wir müssen uns auf uns und auf die Angebote der Welt verlassen. Das will der Teufel tun in den letzten Tagen. Und wir lesen ja auch in der Schrift davon, dass leider Gläubige sicher zu allen Zeiten, aber auch in der letzten Zeit, sich davon beeinflussen lassen und nur noch den Namen tragen, zu Jesus zu gehören, Gemeinde zu Sardes zum Beispiel, aber vom praktischen Leben sind sie tot. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Dein praktisches Leben ist gegründet auf materielle, weltliche Möglichkeiten. Dein Name sagt noch, dass du zu Jesus gehörst, aber dein Leben zeigt es nicht mehr. Das passiert, das kann passieren. Das ist ein Werk des Widersachers, dass er die Christen unglaubwürdig machen möchte. In Matthäus 24 zum Beispiel lesen wir ja auch etwas über diese letzte Zeit, wovon sie geprägt ist. Der Herr sagt Folgendes in Vers 37 und weitere: Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohn, also letzte Tage. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, was taten sie? Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Das ist das Ziel des Widersachers, dass er die Gläubigen möglichst auch in diesen Zustand bringt. Essen, trinken, heiraten, verlassen auf die materiellen Güter und unbereit sein auf die Wiederkunft Jesu. Manche spekulieren und sagen, ach na ja, Jesus kommt ja lange nicht. Mit anderen Worten, sie sagen, er soll auch noch nicht kommen. Ich will ja noch ein bisschen hier leben, ich möchte mich ja hier noch etablieren. Das ist bereits schon der Ansatz dafür, dass der Widersacher hier sein Werk vorangetrieben hat. Wenn wir uns nur noch auf die materiellen Dinge als Freude, als Lebensinhalt stützen. Auch an Timotheus, im zweiten Timotheusbrief schrieb der Apostel Paulus, dass etwas in der letzten Zeit stattfindet, dass wohl noch religiös geredet wird, aber etwas verleugnet wird, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes in den Gläubigen. 2. Timotheus 3, Vers 5, da steht, nachdem zuvor gesagt wird, welche Wesenszüge bei den Menschen dann frei wird, sie haben den Schein der Frömmigkeit, also das haftet ihnen noch an, dass sie den Schein der Frömmigkeit haben, aber die Kraft des Glaubens verleugnen sie. Die Kraft des Glaubens ist nicht mehr da. Das ist das, was Jakobus auch hier im Blick auf die Reichen, relativ Reichen sagt, mahnend sagt. Passt auf, dass ihr euch nicht auf etwas anderes verlasst als auf Jesus Christus. Dann habt ihr noch den Schein der Religiosität, aber die Kraft des Heiligen Geistes kann nicht mehr wirksam sein, weil ihr dem Wort Gottes nicht mehr glaubt. Ihr sucht eure Sicherheit nicht mehr in Jesus allein, sondern in den Gütern der Zeit. Aber Umkehr ist natürlich immer wieder möglich, denn auch zu denen, die wirklich schon sehr abgewichen waren, spricht der erhöhte Herr in Offenbarung 3, Vers 15 bis 19. Er bescheinigt ihnen, dass sie im Grunde genommen sich überhaupt nicht mehr verlassen auf ihren Erlöser. Sie sagen, ach, wir brauchen nichts, wir haben alles, wir sind reich, wir sind satt. Und der Herr sagt aber, das stimmt nicht. Auf das ihr euch verlasst, ist kein Verlass. Ihr seid arm, ihr seid blind, ihr seid elend, ihr seid bloß. Und sagt, ach, wäre es doch so, dass ihr dann, wenn ihr schon euch auf die Materie wieder verlasst, dann sagt doch wenigstens Gott ab. Dann seid doch mal bitte ganz kalt. So steht's dann hier. Oder seid ganz warm und verlasst euch ganz auf euren Erlöser. Beides geht nicht. Aber dann wird zu diesen selben, die so schon übel aussehen, gesagt, dass sie doch zurechtgebracht werden können durch Anfechtung, durch Züchtigung, so wie es Jakobus in dem Brief sagt, Anfechtung ist auch da, aber es soll dazu dienen, dass ihr auf dem rechten Weg bleibt. Und der Herr spricht, wer da überwindet, zu diesen selben Leuten, den will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe auf mit meinem Vater auf seinen Thron. Das sagt er zu denen, also die völlig abgedriftet sind. Völlig abgedriftet. Das heißt also, die Chance zur Umkehr ist da, auch für die vermeintlich Reichen, von denen Jakobus hier sagt, ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Hört damit auf, damit ihr nicht mit eurem Rost untergeht. Kehrt wieder um und nutzt die Dinge der Zeit in der Gemeinschaft mit eurem Herrn. Es ist also Wachsamkeit geboten für alle Gläubigen, dass sie nicht den Verschmelzungen dieser Zeitströmungen anheimfallen, sondern dass sie entschieden bleiben für ihren Erlöser und entschieden gegen den Geist der Welt stehen. Die Verschmelzungsversuche durch den Widersacher erleben wir ja auch ganz praktisch durch die ökumenische Bewegung, die Weltmacht einer religiösen Gemeinschaft, die schwarmgeistigen Bewegung, Wohlstandsevangelium oder was es alles gibt, so, wo der Mensch wieder zurückgeführt werden soll in die Materie und nicht mehr Jesus allein glauben soll, sondern er soll sich verlassen auf sein Gefühl. Wie fühlst du dich gerade? Ja, schlecht. Naja, gut, dann hast du offenbar keine Gemeinschaft mit Gott. Aber jetzt fühle ich mich gerade wohl. Ja, dann bist du doch ein Christ. Das soll das Entscheidende sein, wie du dich fühlst. Das ist satanische Lehre. Und eben das materielle Wohlleben soll ein Ruhekissen sein. Auch das kann man ja leider manchmal beobachten, dass wenn jemand, wie wir es vorhin gelesen haben, Reichtum zufällt, dass sie dann vom Glauben schrittweise abfallen, weil sie eine neue Sicherheit materiell erfahren haben. Der wahre Reichtum soll immer wieder erkannt sein in Christus, in der Glaubenspraxis, wovon Jakobus spricht, um darin zu bleiben, müssen wir also diesen Reichtum, Jesus zu kennen und Jesus zu wissen, als das Höchste in unserem Leben jeden Tag aufs Neue erkennen. Reichtum der Sündenvergebung, das ist Reichtum. Ich kann mich persönlich erinnern daran, als mir das bewusst wurde, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat, wie groß der Jubel war, wie groß die Freude war. Das ist Reichtum. Dagegen kann man alles andere vergessen. Wenn man das im Herzen einmal hat, ja, mir sind alle meine Sünden vergeben. Reich darin. Ich bin reich durch das neue Leben im Heiligen Geist. Das ist Jubel, das ist eine Freude, das hebt über alle anderen Dinge, die einem schwer werden wollen, hinweg. Reichtum, das soll uns Reichtum sein, dass wir den Herrn einst sehen, wie er ist. Das ist Reichtum. Reichtum auch für ihn hier leben zu dürfen. Das ist Reichtum. Für den lebendigen Gott leben zu dürfen. Das sollen wir festhalten als Kinder Gottes. Das ist unsere Ehre, die uns gegeben worden ist. In 2. Korinther 8, Vers 9 spricht der Apostel Paulus und sagt, denn ihr wisst die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass, ob er wohl reich ist, ward er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Durch ihn solltet ihr reich werden und seid ihr reich geworden. Und einen anderen Reichtum kann es einfach nicht geben. Und dieser Reichtum in Christus wirkt sich dann also auch praktisch aus. Wir werden mit ihm in seiner Herrlichkeit zusammentreffen und auf seinem Stuhle sitzen. Überwinden heißt doch treu sein im Sammeln von himmlischen Schätzen. Im Gebet, Gebetsleben und im Lesen des Wortes. Das heißt überwinden. Im Leben in der Glaubenstat am Nächsten. Seelen für Jesus gewinnen durch das Zeugnis von seinem Sühneleiden am Kreuz und seiner Auferstehung. Und hier verstehen wir auch die Worte Jesu. Da, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Nicht? Das will Jakobus auch wieder neu sagen zu den Reichen. Wo ist euer Schatz? Was ist euch wichtig? Da, wo euer Schatz ist, da ist wirklich euer Herz. Euer Herz soll doch aber bei eurem Gott sein. Ich lese noch die letzte Stelle, 1. Korinther 1, 4 bis 9. Da wird ja den Gläubigen, die sind ja frisch gläubig, die Korinther, sie waren eine schwierige Gruppe. Sie waren ja von der griechischen Philosophie heimgeholt worden. Sie wurden gelehrt, das Menschsein in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Daher gab es ja auch in Griechenland die Olympischen Spiele. Man wollte einfach den Menschen zeigen, das ist der Mittelpunkt. Ja, die Spiele wurden ja auch unbekleidet ausgeführt, um eben den schönen Körper zu zeigen und was dieser Körper kann. Der Mensch ist Mittelpunkt des eigentlichen Geschehens. Und davon waren die Korinther ja zunächst auch belastet, aber dann wurden sie gläubig. Und Paulus sagte dann zu diesen selben: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre, in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und ihr wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also diese starken Worte, ihr habt überhaupt keinen Mangel, ihr habt alles. Darauf will Jakobus auch wieder fußen und sagen, besinnt euch darauf. In Christus, ihr habt überhaupt keinen Mangel. Da gibt es gar keine Schwachheit. Schwachheit gibt es nur in euch und wenn ihr euch auf etwas anderes als auf Christus verlasst.